Von einem Tag auf den anderen sprachen alle von ihr. Kamala Harris, Vizepräsidentin der Vereinigten Staaten von Amerika. Oder müsste man sagen, Chameleon Harris. Zumindest in unserem Breitengarten herrscht kein klares Bild von der demokratischen Politikerin, die vor bald 4 Jahren an der Seite von Präsident Joe Biden gewählt wurde. Nun könnte sie versuchen, ihn zu beerben. Wer ist Harris? Warum wurde sie lange belächelt und setzt nun vielleicht bald zum ganz großen Sprung an? Was würde das für die USA heißen? Was ist von der Frau zu erwarten? Darüber spreche ich jetzt mit Colin McMahon, Redaktionskollege hier bei Konterfunk, Autor und vor allem auch Deutsch-Amerikaner. Hallo Colin.
Hallo.
Colin, wenn du versuchst, uns die Person und die Politikerin Kamala Harris in einigen Sätzen näher zu bringen, wie würde das klingen?
Ja, deine Beschreibung als Chamäleon ist schon sehr zutreffend. Das, was auch auf sie zutrifft, ist sicher auch das Peter-Prinzip. Kamala hat es in ihrer ganzen Karriere verstanden, ihre Hautfarbe und ihr Geschlecht zu ihrem Vorteil auszuspielen, um die Leiter hochzufallen, trotz vielleicht nicht ganz vorzeigbaren Qualifikationen. In Deutschland wird sie gern so als die starke schwarze Frau präsentiert. Aber machte ihre Karriere in San Francisco aufgrund ihres Liebesverhältnisses mit einem verheirateten Mann, Willie Brown, dem späteren Bürgermeister von San Francisco, damals noch Sprecher im Abgeordnetenhaus von Kalifornien, der also doppelt so alt war wie sie. Sie war 29, frisch von der Uni. Und Willie Brown war also eine feste Größe im kalifornischen Politleben und brachte sie dann in lukrative Posten. Also nicht nur einen Versorgungsposten bei der Stadt mit $100,000 im Jahr, sondern auch in diversen Ausschüssen, wo sie wiederum $100,000 zusätzlich verdienen konnte und dabei nicht mal regelmäßig erscheinen musste. Sie war ungefähr ein Jahr mit Willie Brown zusammen, bis er dann zum Bürgermeister gewählt wurde und seine Frau offensichtlich dann ein Machtwort sprach und ihn dazu nötigte, diese Beziehung zu beenden. Willie Brown war also ein Lebemann, ein durchaus farbenfroher Charakter, der gerne Porsche und Ferrari fuhr und der erste schwarze Bürgermeister San Franciscos wurde. Aber einen ganzen Machtapparat in San Francisco von Filz und Patronage aufgebaut hat, bei dem Kamala Harris dann als Staatsanwältin eine wichtige Rolle spielte, seine Klienten und seine Freunde zu beschützen. Also das reichte von der katholischen Kirche bis zu Stripclubs und Baulöwen. Ein Freund von Willie Brown hat zum Beispiel recycelten billigen Beton an die Stadt verkauft, der dann für die Golden Gate Bridge und die Bay Bridge verwendet wurden. Und heute muss die Bay Bridge ja aufwendig renoviert werden. Und Kamala Harris verzichtete als Staatsanwältin darauf, solche Freunde von Willie Brown zu verfolgen. Genauso die katholische Kirche. Zu dieser Zeit gab es in Amerika ja ausführliche Skandale wegen Kindesmissbrauch in der katholischen Kirche. Und die einzige Stadt, wo kein einziger Priester jemals strafrechtlich verfolgt wurde, ist San Francisco. Also da kann man sich durchaus denken, was dahinter in Kulissen gelaufen ist.
Da klingt einiges nicht ganz koscher. Wenn man jetzt als Politikerin Texte über sie liest, dann stößt man auf diverse recht beliebige Begriffe. Sie wird mal als progressiv gehandelt, andere verorten sie in der politischen Mitte. In ihrer Zeit im Senat hat sie sich hervorgetan mit Nadelstichen gegen den damaligen Präsidenten Donald Trump. Wo steht die Frau denn nun genau? Wofür steht sie?
Ja, Kamala Harris steht für sich selber in erster Linie und sonst für gar nichts. Also als Staatsanwältin in San Francisco und dann im Bundesstaat Kalifornien hat sie sich als Tough Cop präsentiert. Sie hat sogar ein Buch dazu geschrieben, Smart Cop, und ging hart gegen Drogenbesitz zum Beispiel vor, gegen Marihuana-Handel, brachte sie mindestens 1500 Leute ins Gefängnis und sorgte auch dafür, dass Insassen sogar länger im Gefängnis bleiben mussten, weil sie diese Arbeitskraft brauchte. Also sie hat sich damals als Tough on Crime inszeniert und später dann, als George Floyd die Nachrichten beherrschte, war sie dann plötzlich die Black Lives Matter Kandidatin und nutzte das wiederum für sich. Also sowohl Joe Biden wie Kamala Harris waren ja in früheren Zeiten mal sehr streng gegen Verbrechen und dann, als es plötzlich politisch opportun wurde mit der Black Lives Matter Bewegung, forderte sie die nicht ganz defund the police, der Polizei das Geld zu entziehen, aber sie wollte sich auch nicht von diesen Forderungen distanzieren und forderte zum Beispiel Finanzhilfen für Randalierer, die verhaftet wurden nach dem Tod von George Floyd.
Nun sind Vizepräsidenten oft eher so Schattenfiguren, sie stehen selten im Zentrum, sie wirken jedenfalls für Außenstehende eher so wie eine Art Deko im Weißen Haus, und ob sie etwas taugen oder nicht, das ist kaum Gesprächsstoff. Bei Kamala Harris war das anders. Ihre Eignung wurde in den vergangenen 4 Jahren immer mal wieder thematisiert. Woran lag das? Was hat sie da genau getrieben?
Kamala Harris hatte einen schweren Start im Weißen Haus, weil sie ja als Präsidentschaftskandidatin gescheitert war. Sie war 2019 angetreten und ganz schnell aber in den Umfragen bei 1% gelandet, bis sie dann einen Rückzieher machen musste. Und davor hatte sie noch aber eine Debatte mit Joe Biden und Bernie Sanders und den anderen Kandidaten, in dem sie Joe Biden ganz offen auf der Bühne des Rassismus bezichtigt hat. Er hätte also mit Segregationisten früher Deals gemacht und sie warf ihm also ganz offen vor der versammelten Öffentlichkeit Rassismus vor. Und das hat ihr Jill Biden, die Ehefrau, wohl nie verziehen. Das heißt, sie wurde im Weißen Haus immer sehr stiefmütterlich behandelt. Jill Biden hat wohl dafür gesorgt, dass sie aus allen wichtigen Ämtern ausgeschlossen wurde und sie erhielt zum Beispiel den schwarzen Peter für die Grenze nach Mexiko zuständig zu sein, wo sie ja nie hingefahren ist, sondern sie fuhr nach Guatemala und wollte dort die Fluchtursachen bekämpfen, wurde dort also auch nicht besonders warm empfangen und wurde immer wieder kritisiert, dass sie nie die südliche Grenze Amerikas besucht hat, hat sogar mal versucht in einem Interview so zu tun, als wenn sie dort gewesen wäre, bis der Moderator sie darauf hingewiesen hat, dass das faktisch nicht der Fall war. Und sie wurde offensichtlich bloßgestellt durch ihr Nichtstun.
Jetzt hat ja jeder Mensch eine Vorgeschichte, die oft mehr aussagt als das, was man so ankündigt. Und du hast schon ein bisschen über das Vorleben von Kamala Harris gesprochen, vor allem was sie im Justizwesen so alles gemacht hat und wie die Grenzen zwischen Privat, Geschäft, Politik verschwommen sind. In unseren Breitengraden hört man davon relativ wenig. Ist das in den USA ein Thema? Sie klingt jetzt nicht unbedingt, als hätte sie da weniger auf dem Kerbholz als beispielsweise Donald Trump.
Ja, das ist schon bekannt. Sie wird sogar öffentlich gemobbt. Im Internet wirft man immer wieder dieses Verhältnis zu Willie Brown vor. Sie war auch geschützt durch reiche Spender aus dem Raum San Francisco. Also George Soros hat zu dieser Zeit ja angefangen, Staatsanwälte in Amerika reich zu belohnen und mit Spenden für ihre Wiederwahl zu sorgen. Und Kamala Harris war eine davon. Die Familie Getty, die berühmte Ölfamilie vom Getty-Museum, hat sie wohl auch unterstützt, genauso wie Willie Browns Nachfolger Gavin Newsom, den jetzigen Gouverneur von Kalifornien, der jetzt auch eher in Frage kommt, vielleicht als ihr nächster Vice President oder als Kandidat 2028. Aber das ist ein großer Sumpf von demokratischen Spendern in Kalifornien, die für ihre Kandidatur gesorgt haben, dass sie teilweise bei ihrem ersten Amtsantritt gegen eigentlich ihren Boss, ihren Vorgänger als Staatsanwalt von San Francisco, doppelt so viel, dreimal so viel Geld zur Verfügung hatte wie der etablierte Politiker und sogar die Grenzen des zulässigen, des Spendenlimit überschritten hat, wodurch später dann ihr Disziplinarmaßnahmen drohten. Aber sie hat die reichen Spender San Franciscos dank so Leuten wie Barack Obama und George Soros hinter sich gehabt. Und das führte natürlich auch zu Vorwürfen von Korruption. Der Banker Steve Mnuchin, der später Finanzminister unter Trump wurde, hat sie auch unterstützt. Und als dann die Finanzkrise 2008 für Furore bei seiner Bank One West gesorgt hat, hat Kamala Harris darauf verzichtet, gegen One West Bank zu ermitteln. Also da ist sicher auch einiges noch an schmutziger Wäsche zu waschen.
Trotz dieser Vorgeschichten steht die Prominenz, die Stars und Sternchen, die Trump nicht mögen, hinter ihr. Sie setzt noch Hoffnung in sie. Aus dem Showbusiness gab es eine Stimme, Kamala Harris werde mit Trump den Boden aufwischen bei Debatten, wie ich gelesen habe. Hat sie ungeahnte Qualitäten? Hat sie das Zeug dazu? Ist sie so ein Tier in der Manege?
Nein, sie ist dafür bekannt, diesen berüchtigten Wortsalat zu fabrizieren. Also sie ist wirklich vermutlich durch die Quoten als schwarze Frau nach oben befördert worden und kann sich rhetorisch wirklich sehr schlecht artikulieren. Also sie ist berühmt für ihre Ausdrücke wie Russland ist ein sehr großes Land und die Ukraine ist ein kleines Land und das große Land hat das kleine Land angegriffen. Sie sprach nicht etwa zu Kindern, sondern sie sprach zu Erwachsenen. Genauso wie ihre immer wieder wiederholte Formulierung, das Passage of Time, das Verstreichen der Zeit, so etwas Wichtiges ist. Also sie ist für ihre peinlichen, leeren Worthülsen bekannt eigentlich. Und wer bei einer Debatte mit Donald Trump mit wem den Boden aufwischt, das bleibt erstmal dahingestellt.
Hinter den Kulissen in Washington läuft ja weit mehr, als wir mitkriegen. Davon muss man ausgehen. Elon Musk hat jüngst getwittert, er habe schon seit Tagen gewusst, dass sich Joe Biden zurückziehen wird. Und das würde ja bedeuten, die Entscheidung wird uns nur verkauft als spontaner Entschluss beim Sonntagstee. Dann gäbe es da Strippenzieher über Biden hinweg. Wenn das so ist, welche Rolle spielt Kamala Harris dabei? Ist sie jemand, der für so etwas zu gewinnen ist?
Ja, in Amerika brodelt jetzt die Gerüchteküche natürlich heiß. Seit dieser Ankündigung von Joe Bidens Twitter-Konto am Wochenende fragt man sich, ob er wirklich überhaupt noch bei der Sache ist, ob er dahinter steht oder ob das vielleicht andere für ihn entschieden haben. Er ist ja öffentlich nicht in Erscheinung getreten. Der Briefkopf, auf dem dieses Schreiben verfasst war, war auch nicht sein offizieller Briefkopf als Präsident. Dann wurde ein paar Stunden später getwittert, dass Kamala Harris doch seine Wahl für die Nachfolge ist. Und es ist bekannt, dass Joe Biden sein Twitter-Konto nicht selber führt, sondern sein Team. Also in Amerika trendete gestern das Wort Putsch als Hashtag auf Twitter. Und wenn es so einen Putsch gegeben hat, dann ist Kamala Harris sicher dann beteiligt.
Du hast bereits kurz die Ukraine angesprochen, das vorherrschende Thema natürlich. Ist Kamala Harris das Gegenprogramm in der Sache Ukraine in diesem Krieg zu Trump?
Kamala Harris wird das machen, außenpolitisch, was man ihr sagt. Also sie ist auf jeden Fall hier als Instrument des Machtapparates zu verstehen, des Obama-Soros-Machtapparates. Und wurde ja 2022 so ein bisschen ins kalte Wasser geworfen, als man sie auf die Münchner Sicherheitskonferenz geschickt hat. Die Biden-Regierung hatte schon im November 2021 angefangen, die Annäherung der Ukraine an die NATO zu forcieren. Der Außenminister Antony Blinken traf sich mit seinem ukrainischen Kollegen in Washington und setzte ein Dokument auf, in dem also festgehalten wurde, dass die Ukraine jetzt in die NATO kommen soll. Daraufhin begann Wladimir Putin zu warnen, dass es für ihn eine rote Linie darstellen würde. Dann haben wir diese Eskalation durch Dezember und Januar erlebt, wo die Russen immer mehr Truppen an der ukrainischen Grenze aufgefahren haben und die Biden-Regierung davor gewarnt hat, obwohl sie diese NATO-Mitgliedschaft für die Ukraine immer weiter betrieben hat. Und dann hat man eben die etwas glücklose Kamala Harris auf die Münchner Sicherheitskonferenz geschickt im Februar 2022, die bei ihrer Pressekonferenz gesagt hat, dass die Vereinigten Staaten wollen, dass die Ukraine in die NATO kommt. Das war also ein klares Zeichen, dass es egal ist, was Wladimir Putin sagt, dass man darauf keine Rücksicht nehmen werde. Annalena Baerbock war mit ihr dort und hat dasselbe mehr oder weniger gesagt. Und diese beiden außenpolitischen Talente haben eben dafür gesorgt, dass drei Tage später die Russen in die Ukraine einmarschiert sind. Also das wird sie auch nicht so schnell wieder zurücknehmen können. Also wenn sie jetzt ins Amt kommt als Biden-Nachfolger, dann wird sie diese Politik weiterfahren.
Colin McMahon, deutsch-amerikanischer Autor, über die mögliche US-Präsidentschaftskandidatin Kamala Harris und was sie für das Land bedeuten würde. Morgen Donnerstag erscheint sein neues Buch «Trump gegen den Deep State – Wie der Staatsapparat und die Medien sich gegen Donald Trump verschworen haben». Besten Dank, Colin, für das Gespräch.
Dankeschön.